In der vergangenen Woche haben wir uns mit der Notwendigkeit von Prozessen und Prozessdesign beschäftigt. Ich gehe dann nochmal kurz zusammenfassend darauf ein. Heute nun möchte ich einen ganz praktischen Prozessworkshop oder ein Prozessworkshop-Format vorstellen, welches ich in der Praxis entwickelt, ausprobiert und zu schätzen gelernt habe. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Bevor ich also zum praktischen Teil komme, zur Methode eines Prozessworkshops, vielleicht nochmal der ein oder andere Gedanke zur Notwendigkeit eines Prozessworkshops. Wenn Ideen entwickelt worden sind, Ideen wie neue Visionen, neue Strategien, neue Projekte, neue Produkte, neue Herangehensweisen und Methoden, dann sind diese Methoden am Ende von Kreativprozessen zunächst, wenn überhaupt, gut dokumentiert. Diese gute Dokumentation führt aber nicht dazu, dass diese Ideen auch in der Praxis operational angewendet werden. Dafür braucht es Prozesse. Prozesse sind also das Mittel, um Ideen zu operationalisieren. Ich wiederhole das nochmal, weil es mir so wichtig erscheint. Prozesse sind das Mittel, um Ideen zu operationalisieren. Oder mit anderen Worten, die beste Idee bleibt eine Idee, wenn sie nicht in irgendeiner Art von Prozess aufgegriffen und operationalisiert wird. Mehr dazu und der vollständige Gedankengang ist in der letzten Episode nachzuhören. Wenn du sie nicht angehört hast, gern nochmal eine Woche zurückspringen. Heute nun zum Prozessworkshop zur Entwicklung von Prozessen. Nun möchte ich eingangs nochmal eine Unterscheidung auch aus der letzten Episode aufgreifen. Es gibt also die kontinuierliche Arbeit an Prozessen oder es gibt die anlassbezogene Arbeit an Prozessen. Die kontinuierliche Arbeit kann man als den kontinuierlichen Verbesserungsprozess von Prozessen sehen. Das heißt, es geht darum, die selbst durchgeführten Prozesse immer wieder mal auf Validität und Wirksamkeit zu prüfen, um einfach zu schauen, kann man das, was ich immer mache, oder können wir das, was wir immer machen, nicht vielleicht auch besser machen. Das heißt, die Metaperspektive auf die eigenen Prozesse zu richten, ist eine Art kontinuierlicher Verbesserungsprozess und das kann in einem immer wiederkehrenden Workshop-Format durchaus durchgeführt werden. Das heißt, der im Folgenden erläuterte Workshop oder das Format kann auch für einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess von Prozessen verwendet werden. Die andere Idee ist eine anlassbasierte Durchführung und das ist meistens auch der Einstieg in diese Prozesswelt. Ich habe also irgendeine neue Idee. In meinem Umfeld sind es meistens Prozessdigitalisierungen. Man möchte also Teile des Prozesses besser digitalisieren oder überhaupt digitalisieren, also irgendwie eine Software einführen, um den Prozess teilweise mit Software zu unterstützen. Dafür ist so ein Prozess Workshop sinnvoll und notwendig. Auch wenn ich eine ganz neue Idee entwickle, beispielsweise eine neue Qualität einführen möchte, eine neue zum Beispiel agile Methode einführen möchte, ein neues Produkt entwickeln möchte, ein neues Arbeitsverfahren einführen möchte. Immer dann ist es notwendig, sich die bestehenden Prozesse anzuschauen und zu prüfen, was getan werden muss, um die Idee in diese Prozesse zu verankern. Und das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, man muss die Idee in der Art operationalisieren, dass man Prozesse umbauen muss, dass diese Idee auch tatsächlich operational funktionieren wird. So, wie kann man nun einen solchen Workshop durchführen? Ich hatte verschiedene Anlässe, die mir jetzt hier durch den Kopf gehen. Einmal ging es tatsächlich um ein Outsourcing-Vorhaben. Das heißt, einer meiner Kunden wollte Teile seiner Prozesse einem Dritten übertragen. Und hier ist es natürlich notwendig, dass dieser Prozess erstmal im Ist dokumentiert wird, dass ich Dritten überhaupt erklären kann, wie dieser Prozess abzulaufen hat. Im anderen Falle ging es einmal um Prozessdigitalisierung. Das heißt darum, Teile des Prozesses in Software zu gießen, wie ich schon sagte. Das dritte Beispiel, was mir gerade durch den Kopf geht, da ging es um einen nagelneuen Prozess für ein ganz neues Produkt, welches man einführen, produzieren und verkaufen wollte. Bei all diesen Fällen habe ich ein methodisch gleiches, aber natürlich im Detail adaptiertes Format verwendet. Und das beginnt mit der Betrachtung eines, wenn vorhandenen, Ist-Prozesses. Also beginnen wir mit dem Ist-Prozess. Wie kann ich einen Ist-Prozess darstellen? Und hier möchte ich zunächst drei Bausteine vorschlagen, die mir als sehr valide erscheinen. Das erste sind Rollen, das zweite sind Arbeitsschritte, das dritte sind Gateways. Rollen, Arbeitsschritte, Gateways, die immer wieder hilfreich anzuwenden sind. Rollen bilden das Spielfeld, in welchem der Prozess stattfindet. Man kann sich einen Spielplan vorstellen oder eine auf dem Tisch aufgelegte Karte, auf der der Prozess ablaufen wird. Dieses Spielfeld zu bauen, kann mit Hilfe von Rollen geschehen. Denn jeder Prozess hat natürlich eine, meistens mehrere Rollen, die im Prozess eine Rolle spielen. So definiere ich also zunächst, und das ist meine Idee, die Rollen, die notwendig sind, das gewünschte Prozessziel zu erreichen. Es gibt also in jedem Prozess ein Ziel, ein Ergebnis, welches zu erreichen ist. Das haben wir ja irgendwo dokumentiert. Das ist ja das Ziel der ganzen Arbeit. Und nun überlegt man sich, wer wirkt alles daran mit, dass dieses Ziel erreicht wird? Und zweite Frage, wer stößt das Ganze an, dass das Ganze dann auch abläuft? Aber da kommen wir gleich noch drauf. Zunächst mal einfach nur die Rollen. In meinem gedanklichen Beispiel sind mal 5 Rollen notwendig, um diesen Prozess durchzuführen. Und die hat man nun alle aufgeschrieben. Und nun baut man Swim Lanes. Das ist ein Begriff aus der Prozessmodellierung, hier im Speziell aus BPMN, wenn das jemand nachlesen möchte, Business Process Modeling and Notation, das heißt eine Art und Weise, wie man Prozesse dokumentieren kann. Hier nutzt man das sogenannte Swimlane-Format und das klingt nicht nur so, das wird auch genauso gemacht. Das heißt, man kann sich Startblöcke vorstellen, die jeweils eine Schwimmbahn einleiten, wie im Schwimmbad an sich auch. Auf jedem Startblock steht nun nicht 1, 2, 3, 4, 5 drauf, sondern die Rollenbezeichnung für diese Rolle. Also die Rolle des Controllers, die Rolle des Kunden, die Rolle des Entwicklers, die Rolle des Entscheiders, die Rolle des Prüfers, die Rolle des Verpackers könnte nun auf dem Startblock draufstehen und entsprechend durch Menschen belegt werden. Denn die Metapher der Swimlane und des Startblocks lässt gleich noch eine andere wichtige Idee Realität werden. Auf den Startblock können nun verschiedene Menschen stehen. Oder mit anderen Worten, die ein oder andere Rolle kann von der gleichen Person wahrgenommen werden, aber auch eine Rolle kann von verschiedenen Menschen wahrgenommen werden. Also beide Varianten sind möglich. Und deswegen steht auf den Startblöcken nicht Müller-Meyer-Schulze drauf, sondern die Rollenbezeichnung. So, nun könnte man sich vorstellen, so ein Schwimmbad aufzuzeichnen, im wahrsten Sinne des Wortes, und vorne die Rollen auf die Startblöcke draufzuschreiben. Also beispielsweise ein Moderationskärtchen dorthin zu legen und die Rollenbezeichnung draufzuschreiben. Wie habe ich das nun konkret gemacht? Praktisch habe ich das übrigens nicht an IT-Systemen gemacht, weil die sind meines Erachtens der Killer von Kreativität in diesem Zusammenhang. Ich habe es wirklich in Papier gemacht und habe beispielsweise viele Tische zusammengestellt und habe dort diese Lanes mit Band aufgeklebt und dann Moderationskärtchen vorne hingelegt, dort wo der Startblock ist. Also man könnte in einem großen Raum beispielsweise Tische zusammenschieben und darauf dieses Schwimmbad modellieren. Man könnte es auch direkt auf den Fußboden machen. Das wäre genauso eine gute Idee. Habe ich noch nicht gemacht, klingt aber auch sehr spannend. Oder auch noch eine kreative Idee. Ich habe selbstklebende Moderationskärtchen und habe die an Wände und auch an Fensterfronten geklebt. Also wenn man eine große glatte Wand hat, kann man an der Wand diese Schwimmbahnen entwickeln und aufhängen sozusagen. Und das gleiche geht auch an Fenstern mit so selbstklebenden Moderationskärtchen, die so statisch halten, die man also da einfach hinbeppen kann. Das heißt, die erste Idee, baut aus Rollen ein Schwimmbad, markiert die Schwimmlanes mit der Bezeichnung der entsprechenden Rolle, nicht mit den Namen. So, nun habe ich natürlich einen Anstoß und ein Ergebnis für diesen Prozessplan. Das heißt, ich muss festlegen, wer oder was stößt diesen Prozess an, also wann beginnt der eigentlich und durch was endet dieser Prozess oder mit anderen Worten, was ist das Prozessergebnis? Hier ein kleiner Praxistipp. Lasst die Leute, die den Prozess durchführen, gern mal dokumentieren, was sie glauben, was beim Prozess alles rauskommt. Denn meine Erfahrung ist, es gibt meistens nicht ein Prozessergebnis, wie man vielleicht eingangs vermuten könnte, sondern sehr viele Prozessergebnisse. Und der Prozess, den wir später entwickeln, muss natürlich alle Prozessergebnisse produzieren, nicht nur das eine. Also man könnte links neben das Schwimmbad hinhängen, wer stößt den Prozess an oder mit anderen Worten, wer ist derjenige, der in die Pfeife pfeift, dass der Wettkampf beginnt und die Sportler ins Wasser springen. Und auf der anderen Seite, wie sieht das Ergebnis aus, also vielleicht das Siegertreppchen mit den Medaillen, wenn der Wettkampf beendet wurde, die Siegerehrung, was kommt dabei raus, was ist das Ergebnis? Also links, was stößt den Prozess an, hinhängen und auf die rechte Seite, was ist das Ergebnis oder was sind die Ergebnisse des Prozesses, ablegen. So, nun kann man in diesem Schwimmbad arbeiten und nun klappt die Metapher nicht ganz so perfekt, das Schwimmbad ist aber immer noch ganz gut, denn ich kann die Arbeitsschritte definieren, die in diesem Schwimmbad, in diesen Swimlanes ablaufen, und zwar je Rolle. Und nun ist die Schwimmbahn der Zeitverlauf, ich lege die Kärtchen so in die Schwimmbahn hinein, wie der Zeitverlauf der Bearbeitung durch die jeweilige Rolle erfolgt. Und das Ganze kann ich natürlich jetzt in jeder Rolle durchführen, so dass ich meistens dann doch relativ viel Platz brauche übrigens, um alle Arbeitsschritte auch in ihrer zeitlichen Folge zu dokumentieren. Also beispielsweise liegt bei der Rolle 1 das erste Kärtchen und das zweite Kärtchen so nacheinander, dann springt man zur Rolle 2, da kommt das dritte Kärtchen in der Chronologie dann also immer weiter nach rechts gerückt, dann kommt zum Beispiel die vierte Rolle und das vierte Kärtchen wieder in der Chronologie nach rechts gerückt, dann springe ich wieder hoch in die zweite Rolle mit dem fünften Kärtchen wieder nach rechts gerückt und dann wieder hoch in die erste Rolle und das weitere Kärtchen und so weiter und so fort. Ich baue also im wahrsten Sinne des Wortes einen Prozessplan auf und lege ein Kärtchen nach der anderen in der Zeitfolge in die Schwimmbahnen hinein. Das Coole ist, dass ich dann aus jeder Rollenperspektive genau schauen kann, was diese Rolle alles durchführt. Und noch etwas anderes kann ich ganz gut sehen. Komplizierte Prozesse zeichnen sich durch viele Schnittstellen aus. Schnittstellen sind immer dann gegeben, wenn ich von einer Swimlane in die andere Swimlane wechsle. Immer dann habe ich einen Rollenwechsel und immer dann muss ich aufpassen, irgendwas übergeben, immer irgendwas übernehmen, habe ich natürlich auch das Potenzial für Missverständnisse und für Fehler. Das heißt, eine sehr komplizierte Organisation hat zum Teil sehr viel solcher Rollenwechsel und dann sehen die Menschen schon alleine beim Prozessdesign des Ist-Prozesses, oh, hier stimmt was nicht, hier müssen wir nachbessern. Das heißt also sehr systemisch, man führt den Leuten vor Augen, dass es so kompliziert ist und es vielleicht einfacher gehen könnte. So, nun liegen diese Kärtchen alle da und das Ganze ist ja ein irgendwie serieller Prozess, also ein Ablauf, der vom Anstoßpunkt einmal durchführt, um das Ergebnis zu erzeugen. Nun gibt es aber meistens mehrere Ergebnisse und irgendwie auch verschiedene parallele Vorgänge, die innerhalb des Prozesses ablaufen können. Und dazu gibt es diverse Entscheidungen im Prozess, sodass nicht jeder Prozess gleich abläuft. Also es gibt Entscheidungspunkte im Prozess und es gibt parallele Abläufe, Dinge, die gleichzeitig stattfinden können. Und dafür brauche ich nun Gateways. Ich möchte nun heute in der Episode das Ganze nicht episch tief erläutern. Es gibt viele Gateway-Typen, aber zwei ganz besondere möchte ich herausgreifen. Es gibt das Parallel-Gateway und es gibt das Ja-Nein-Gateway, das Entscheidungs-Gateway. Beim Ja-Nein-Gateway entscheide ich an diesem Punkt, ob ich den einen Weg oder den anderen Weg gehe, also eine Oder-Verknüpfung. Und beim Parallel-Gateway gehe ich den einen Weg und den anderen gleichzeitig, also eine Und-Verknüpfung. Und so kann ich mit solchen Gateways im Workflow, im Prozessverlauf auch zusätzliche Entscheidungs- und Verzweigungspunkte einbauen. Beispielsweise könnte ich sagen, alle Angebote über 10.000 Euro müssen vom Teamleiter genehmigt werden. Also dann stelle ich ein Gateway in den Prozessplan ein, schreibe rein, if größer 10.000 Euro, then gehe in die Rolle des Teamleiters, if Angebotsvolumen kleiner 10.000 Euro, then bleibe in der Lane des Bearbeiters beispielsweise. Und wenn ich was parallel bearbeiten kann, beispielsweise das fertige Produkt verpacken und zusätzlich auch den Lieferschein dafür drucken, dann mache ich ein Und-Gateway hinein. Die eine Bearbeitungslinie geht zum Versandbearbeiter, der den Lieferschein erstellt und die andere geht zum Verpacker, der das Produkt in die Kiste reinpackt und dann treffen sich beide wieder und die Versandpapiere treffen auf den Karton und so kann es dann versendet werden. Ich denke, am Beispiel wird deutlich, wie es gemeint ist. Man kann das sicherlich noch detaillierter nachlesen, da gibt es zahlreiche Literatur und wie gesagt, ich kann BPMN empfehlen, da ist es alles recht kompakt dokumentiert. So, nun habe ich also diese drei Elemente nochmal etwas erläutert. Das heißt, ich habe die Rollen, die den Spielplan machen, den ich irgendwie auch grafisch auslegen kann, muss und sollte. Dann habe ich die Arbeitsschritte, meistens Kärtchen, Flipchart-Kärtchen, also so Pin-Kärtchen oder selbstklebende Kärtchen, die ich entweder auflege oder irgendwo hinpinne. Und ich habe den Sequenzfluss, wie es im richtigen Deutsch heißt, der die einzelnen Kärtchen miteinander verbindet. Und in diesen Sequenzfluss könnte ich also Gateways einbauen. Den Sequenzfluss übrigens kann man mit so dünnen Papierstreifen, die es auch farbig gibt, dann auch tatsächlich wieder an die Wand hinkleben oder auf den Tisch hinkleben. Das heißt also, auch dafür gibt es entsprechendes Bastelmaterial, um den Kreativitätsprozess auch an dieser Stelle noch zu unterstützen. So, nun entsteht also ein Ist- oder und ein Soll-Prozess. Und vielleicht kannst du dir vorstellen, wie kreativ das Ganze abläuft, wenn du beispielsweise so einen Prozess moderierst und andere dabei beobachtest, diesen Prozess aufzulegen. Das ist also wirklich cool zu beobachten, denn die Menschen entwickeln eine unheimliche spielerische Freude, diese Dinge in die Lanes zu transportieren. Sie diskutieren über die einzelnen Arbeitsschritte, ob man das gleichzeitig machen kann oder nicht, ob da eine Entscheidung rein muss oder nicht, ob das der macht oder die macht, welche Rolle, fehlt vielleicht noch eine, müssen wir noch eine ergänzen, können wir hier eine Schnittstelle rausnehmen. Man kann beobachten, wie das Team kreativ an solchen Vorgängen arbeitet und ich als Prozessbegleiter, tatsächlich in meiner systemisch beobachtenden Funktion, kann eigentlich nur staunen, was damals so dabei herauskommt. Es wird ab und zu mal richtig hitzig, weil selbst beim Darstellen des Ist-Prozesses kann man beobachten, dass all die Menschen, die üblicherweise diesen Prozess tatsächlich Tag ein, Tag aus durchführen, nicht das gleiche Bild auf den Ist-Prozess haben und darüber diskutieren, wie es nun eigentlich wirklich abläuft, tagtäglich. Das ist sehr spannend und alleine die Synchronisierung des Ist-Bildes ist schon ein großer Gewinn für Erkenntnisse. Denn man findet dann den gemeinsamen besten Weg, kann ihn irgendwie auflegen und dokumentieren und kann dadurch Erkenntnis gewinnen. Den Prozess vereinheitlichen beispielsweise, sodass jeder das gleiche Bild hat von den Menschen, die den Prozess tun. Und das ist ein ganz wichtiger Tipp. Das Ganze funktioniert dann am allerbesten, wenn die Prozessworkshops von den Menschen gemacht werden, die den Prozess wirklich tun. Hier ist es nicht unbedingt hilfreich, die Management-Ebene einzubinden, es sei denn, dass sie am Prozess auch einen aktiven Task einnehmen. Wenn sie aber am Prozess operational gar keine Rolle spielen, müssen sie gar nicht unbedingt dabei sein. Wichtig aber ist, dass die Menschen da sind, die diesen Prozess machen. Denn man gibt diesen Menschen ein extremes Gefühl von Gehörtwerden und von Wirksamkeit. Denn mit einmal werden sie gefragt, mit einmal dürfen sie mitgestalten. Und das gibt einen unheimlichen Drive an Motivation und Spirit, wie ich immer wieder beobachten kann. Und ich glaube, du kannst dir das ganz gut vorstellen. Ich möchte einen konkreten Fall noch schildern, der mir hier besonders im Gedächtnis geblieben ist. Im Rahmen der Dokumentation eines solchen Prozesses in Vorbereitung einer Prozessdigitalisierung haben die Menschen sehr intensiv Verbesserungspotenziale diskutiert, die sie schon immer irgendwie gedacht haben, die man durchführen sollte. Das heißt, die operationale Ebene, die Werker sozusagen, die den Prozess tatsächlich werkeln, haben Optimierungspotenzial identifiziert und ich habe fleißig aufgefordert, diese Optimierungspotenziale zu beschreiben und am Prozessplan hinzulegen. So lagen ganz viele Optimierungskärtchen am Prozessplan. Und diese Optimierungskärtchen habe ich dann im Rahmen meiner Arbeit dokumentiert und in einen ordentlich dokumentierten Prozessplan überführt. Ich habe diese Optimierungskärtchen grün eingefärbt. Dann habe ich das Ganze ausgeplottet und zu meinem Kunde mitgenommen, zum Auftraggeber, zum Management. Habe diese Pläne ausgerollt und habe gesagt, schaut her, all die grünen Markierungen, und das waren wirklich viel, sind Optimierungspotenziale im Prozess. Und dann sind wir es durchgegangen. Und am Ende hat der Geschäftsführer zu mir gesagt, Mensch, Herr Rössel, da haben Sie ja wirklich massive, tolle Ideen herausgearbeitet und entdeckt, das werden wir alles umsetzen, das macht alles total Sinn. Und ich sagte zum Geschäftsführer, Sie täuschen sich. Ich habe keine einzige dieser Ideen herausgearbeitet, sondern ich habe sie nur aufgeschrieben. Das sind alles die Ideen Ihrer Kolleginnen und Kollegen gewesen. Ich habe sie nur dokumentiert. Und natürlich, und es liegt auf der Hand, wenn der Geschäftsführer dann diese Verbesserungspotenziale auch wirklich umsetzen möchte, dann hat er keine Widerstände, dann machen die Leute mit. Sie sind sogar begeistert, denn es sind ja ihre Ideen gewesen, die nun umgesetzt werden. Und spannenderweise habe ich genau mit dieser Firma nach circa 2 Jahren nochmal ein Treffen gehabt, habe jetzt erfahren, was man wirklich alles umgesetzt hat, also es hat wirklich funktioniert und wie man immer weiter dran arbeitet, also jetzt im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses für diesen Prozess. Das heißt, wie man immer weiter dran arbeitet und diese Methodik weiter nutzt. Also genial. Man hat wirklich Workshop-Ergebnisse umgesetzt und hat die Methode gleich genutzt, um jetzt permanent Prozesse zu optimieren. Also wirklich sehr gutes Feedback, sehr gute Erfahrung, die man hier beobachten konnte. Und das ist tatsächlich kein Einzelfall. Das heißt, wenn die operationale Ebene am Prozess arbeitet, entstehen natürlich valide Prozessbeschreibungen. Und wenn nun neue Ideen, neue Inspirationen, beispielsweise Tool-Unterstützung, neue Visionen, neue Produkte, neue Verfahren eingeführt werden sollen, dann können natürlich die damit verbundenen Veränderungen direkt in diesen Ist-Prozess eingepflegt werden. Man kann einen Soll-Prozess entwickeln und gemeinsam mit den Menschen diskutieren, die dann am kommenden Tag den auch umsetzen müssen. Und da macht es natürlich Sinn, anstatt einer Schulung, wo man anderen erklärt, wie sie jetzt arbeiten sollen, gemeinsam mit diesen Menschen den Prozess zu erarbeiten, sodass sie ihre Veränderungen einarbeiten können, die dann zum Beispiel eine neue Methode im Prozess verankert. Man kann sich ohne weiteres vorstellen, wie viel einfacher und widerstandsfreier eine solche Art der Kommunikation gelingen wird, anstatt einer Schulung, wo man anderen erklärt, wir arbeiten jetzt agil und nutzen die Methode Scrum und wir erklären euch jetzt mal, wie das zukünftig abzulaufen hat. Oder wir möchten gerne agil arbeiten und überlegen uns gemeinsam, wie wir unsere Prozesse verändern, dass das auch funktioniert. Die Wirkung liegt ja schon irgendwie auf der Hand, was einfacher und was komplizierter sein könnte. So möchte ich abschließend nochmal dazu einladen, das Thema Prozessdesign überhaupt nicht unsexy, langweilig und stupide zu sehen, sondern ganz im Gegenteil, als notwendige Voraussetzungen Ideen zu operationalisieren. Ein sehr spannender, ein sehr systemischer, ein sehr kreativer Prozess. Und systemische Prozessbegleiter können diesen Prozess moderieren, ohne die geringste Ahnung von dem Prozess haben zu müssen. Und das ist für mich sogar ein Feature und kein Bug, wie man in der IT sagen würde. Es ist ein Vorteil, den Prozess nicht zu kennen. Denn Prozessbegleiter, die den Prozess selbst sehr gut kennen, haben natürlich immer die Tendenz, in den Beratermodus zu schalten und den ein oder anderen inhaltlichen Beitrag zu geben. Und das wäre ja nicht mehr konsequent systemisch oder auch kein Coaching. Viel besser ist es, wenn ich keine Ahnung habe von dem Prozess und ehrlich gesagt habe ich von den meisten Prozessen, die ich heute berate, keine Ahnung, denn dadurch stelle ich einfach die ein oder andere Frage und überlasse die Beantwortung konsequent dem Zielsystem und helfe vielleicht, die Ergebnisse zu dokumentieren. Und so entstehen Lösungen, die tatsächlich die Lösungen meiner Kunden sind. Und diese Lösungen finden eine sehr viel höhere Akzeptanz wie Beraterlösungen, die einer Organisation übergestülpt werden. Und so kann ich mit dieser Art von Prozessdesign auch gleich den zweiten Effekt erreichen, den ich ganz am Eingang dieser Episode gesagt habe. Nämlich, ich kann den Wirkungsgrad erhöhen. Ein gut gemachtes Prozessdesign führt dazu, dass die neu entwickelten Prozesse mit Freude umgesetzt werden, weil ich die Betroffenen im wahrsten Sinne des Wortes zu Beteiligten gemacht habe. Dabei wünsche ich dir sehr viel Erfolg. Sei interessiert und neugierig, dein Heiko.